You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin auch wieder zurück meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Frage an euch zu Hause. Fällt euch was auf? Also
mir nicht.
Mir auch
nicht.
Ja
doch.
Ja, doch, mir fällt schon, aber vielleicht. Großes Geheimnis. Ja. Alle, die den Podcast hören.
Euch fällt nichts auf.
Schwierig, euch fällt es vielleicht nicht auf. Aber mal schauen. Ja, wir haben ein paar Optimierungen vorgenommen.
Ja, wir wollen ja heute über Wandel sprechen. Ja, in jeglicher Form, auf jeglicher Ebene. Und bei uns ist auch gerade viel Wandel da. Wir freuen uns sehr, das Team, ja, wir haben es ja auch immer gesagt und jetzt sieht man es hoffentlich auch. Der Francesco ist da, ist gerade hinter der Schallisolierung. Wir sehen ihn nicht, aber er ist gerade am Ton. Und ja, er wird uns jetzt unterstützen im Bereich Content und alles Mögliche, Sound, Video. Und schreibt gerne mal rein, wie euch der neue Look gefällt. Ich weiß ja, Wandel, wir Menschen wollen eigentlich keinen Wandel. Jetzt kommen die Meckerfritzen und werden erstmal sagen, früher war alles besser. Aber wir wollen durchziehen.
Und seid nett zu Francesco, sonst kriegt ihr da hinten noch einen Nervenzusammenbruch.
Ja, das wollen wir nicht.
Einer schreibt hier, der Ton, früher war der Ton aber viel besser. Also er ist hin. Es sieht aus wie ein Raumschiff hier, dieses neue Tongerät. Das ist sehr bunt und groß. Ich bin gespannt.
Ja.
Also es wird auf jeden Fall spannend. Wir starten mit den wichtigsten Nachrichten und vor allem mit sehr guten. Und zwar, Austern, kein Witz, werden in Italien billiger. Austern, die Begründung, sind keine Luxusprodukte, sie seien gesund. Das ist die Begründung. Und was will die italienische Regierung machen? Sie will sie günstiger machen und reduziert den Mehrwertsteuersatz von 22% auf 10%. Da sage ich bravo. In Italien kümmert man sich um die wichtigen Probleme und denkt auch an, wollte ich schon sagen, besorgte, diskriminierte Bürger, muss
so,
man eigentlich fast sagen,
wie uns.
Molto bene.
Francesco, hast du noch ein altes Landgut in Italien? Dann können wir da eigentlich, das wäre mal krass.
Francesco kommt aus Sizilien. Das ist,
ja.
Ja. Also, jetzt ist da war ich leider noch nie. Es steht aber auf der Liste.
Jetzt ist die Mafia in München.
Ja, die hängt uns schon an den Fersen wahrscheinlich. Sizilien, White Lotus, die zweite Staffel, da haben wir drüber gesprochen, die spielt auch auf Sizilien. Ist auf jeden Fall ein spannendes Reizziel. Was gut dazu passt, du vergisst hier, glaube ich, immer deine besten Inspirationen selber mal anzupreisen. Das habe ich nämlich von dir. YouTube-Kanal, den kenne ich nur durch dich, weil wir nutzen ja denselben Account und dann sieht man ja oder wird vorgeschlagen, was halt geguckt wird, denke ich mal. Und meine ganze Timeline ist nur noch voll von Alex the Guest heißt.
Zum Glück der einzige Account, den wir teilen.
Ja. Ja, ich gucke die schmutzigen Sachen auch nicht auf YouTube, sondern woanders.
Ja.
Alex the Guest, du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich. Also er ist selber Koch, Sternekoch, glaube ich sogar.
Er hat ein Restaurant. Ich glaube, er ist Gastronom.
Ungarn, oder? Kommt aus Ungarn?
Er ist Tscheche.
Tscheche.
Ja, und er ist selber Gastronom. Hat dort in Tschechien auch ein sehr gutes Restaurant. Und er ist aber auch YouTuber und reist in verschiedene Länder und testet dort Sterneküchen. Und das auf einem unfassbar hohen Niveau. Also ich kritisiere ja immer an Food-YouTube, dass die Leute, die das irgendwie testen, wenig bis gar keine Ahnung vom Essen haben. Bei ihm ist es wirklich anders. Und es ist ganz, ganz toll und man lernt wirklich was.
Hubi ist auch da, der verstärkt das Team jetzt auch wieder seit dieser Woche. Und ja, er hat neue Freunde gefunden, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch nicht so viel gesehen, ich habe schon reingeschaut, aber ich finde es auch sehr cool, wie es gemacht ist. Und vor allem, es sind auch Restaurants, also gut, ist natürlich immer die Frage, wen spricht man an, die wirklich interessant sind. Zum Beispiel ist es eine gute Mischung aus bekannten Restaurants. Es gibt ja diese Rankings, diese Top-Restaurants, irgendwie Top 50 da war neulich in einem, das habe ich gesehen, irgendwie, das war, glaube ich, Platz 2 oder 3 in Paris. Der Name hat mir nichts gesagt, aber super spannend. Und was ich noch spannender fand, er war irgendwo, ich glaube, in der Pfalz war das, also in Deutschland wirklich ADW, kennt keiner, irgendwie Schlosshotel irgendwas, sah aber super aus. Und ich finde das so faszinierend, was es auch gerade in Deutschland für an Orten, die keiner kennt, wirklich am Arsch der Welt, was da für geile Sachen sind. Ich finde das immer faszinierend.
Weißt du übrigens, wo das Ranking oder welches Unternehmen das Ranking 50 Best, also die 50 besten Restaurants der Welt, ins Leben gerufen hat? Bei Michelin Guide weiß man es, ja?
Ja. Falstaff wahrscheinlich nicht, oder?
Das ist noch was anderes.
Dann ist es bestimmt ein deutsches, wenn du es so sagst.
Es ist San Pellegrino. Hat man so gar nicht auf dem Schirm, ne? Ich verbinde San Pellegrino auch immer so mit dem Standard-Italiener, aber die haben das ins Leben gerufen. Die machen das. Aber ist höchst umstritten, weil da auch mal viel so gemauschelt wird und ein paar Spätzle dann da reinkommen.
Bei welchem Ranking ist das nicht so? Das ist eher die Frage.
Bei unseren Rankings.
Wir haben was Neues. Sollen wir damit anfangen? Ja. Zuschauerfrage auf genau. Instagram.
Genau.
Jede Woche könnt ihr jetzt abstimmen.
Und uns auch inhaltlich antworten. Also Leute, folgt mal unserem Instagram-Kanal. Jede Woche haben wir, wenn wir eine Frage an die Community stellen und hier unsere Lieblingsantworten auch teilen. So, und das haben wir auch gemacht.
Das ist gerade ganz kurz vielleicht, wenn man irgendwas im Hintergrund hört und was uns hier ablenkt. Es ist toll, wir haben ja Schildkröten und da laufen manchmal Kinder vorbei und sind schon sehr interessiert wegen der Schildkröten. Das Tolle ist, jetzt sind nur nicht nur die Schildkröten da, jetzt hockt auch noch ein Hund davor. Das ist für Kinder natürlich jetzt. Und Tobi gefällt das auch sehr, 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 sehr gut.
Ist egal.
Also, da seht ihr mal, was wir hier alles, also während wir hier euch hoffentlich entertainen, auch draußen wird noch entertained. Und Leute, wenn euch der Talk gefällt, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch abonnieren hier, um nichts mehr zu verpassen.
Genau. Die Frage der Woche war, ist eine eventuelle Neuwahl, wenn es jetzt doch scheitert, der Befreiungsschlag für Deutschland oder ist es sogar gar gefährlich, weil es extreme Kräfte stärkt? Das haben wir euch gefragt und das Feedback war wirklich gigantisch. Also es haben so viele Leute geschrieben und auch inhaltlich geschrieben und da hat jeder von uns jetzt eine Lieblingsantwort mitgebracht. Und ich würde sagen, fang mal an.
Ich habe zwei.
Ja, bitte.
Also ich lese mal die, was heißt Lieblingsantwort, aber ja. Eine, die mir jetzt irgendwie, also auch eine, die mir vielleicht, ja, weiß gar nicht, ob das so meine Meinung ist, aber ich lese mal vor, ich fange mal an. Ich denke, Neuwahlen wären problematisch. Das Momentum liegt links. Die CDU dürfte weitere Wähler enttäuscht und unter anderem an die AfD verloren haben, da diese wohl nach wie vor nicht für eine Regierungsbeteiligung in Frage kommt. Könnte es eine komplett linke Regierung geben? Ja, ich glaube auch, vielleicht mal schon das vorwegzunehmen, also ich glaube jetzt nicht, dass Neuwahlen, also wenn wir jetzt mal von einem akuten Befreiungsschlag reden, ich glaube es nicht, weil es ist eine gute Frage. Ja, das so fängt auch die zweite Antwort an. Was soll es jetzt konkret bringen? Und ich habe auch gleich einen Take, weil wir reden ja viel über Wählerbetrug und die Leute sind so enttäuscht. Das würde ich sogar mal in Frage stellen.
Jetzt. Einen Augenblick.
Und die Frage ist ja, was sollen jetzt Neuwahlen konkret bringen? Ich würde da mitgehen, so halb, also das Momentum links, ja. Was ich vor kurzem ja noch gesagt habe, die Grünen werden es schwer haben und genau das zeigt sich in den Umfragen, die sind schon gleich auf. Linkspartei und Grüne jeweils 10,5%. Also, dass die Linke weiter zugewinnt, das ist jetzt so ein Momentum-Ding. Ich glaube, das sehen wir auch. Ich glaube, das würden wir auch bei Neuwahlen sehen, dass sie noch ein bisschen stärker werden. Die AfD natürlich auch. Die ist jetzt bei 22%. Aber man muss auch sagen, jüngste Umfragen, die CDU hat kaum verloren. Die steht immer noch bei 28%. Also, da fragt man sich jetzt schon, Wie schwer enttäuscht ist der Unionswähler? Also ich würde das mal.
Ich glaube, der Unionswähler ist unfassbar, um es sehr positiv auszudrücken, sehr hart im Nehmen und sehr, sehr treu.
Weißt du, was mir neulich eingefallen ist, da habe ich irgendwie zufällig in der Sportschau gesehen, so irgendwie Zusammenfassung Schalke gegen Münster oder sowas. Und Schalke spielt ja in der zweiten Liga nicht sehr gut. Und da habe ich mir auch gedacht, die Fans, die da die Fahne schwenken in der Kurve, die stehen da auch, also ob jetzt Schalke erste, zweite oder fünfte Liga spielt.
Das ist der CDU-Wähler.
Das muss man irgendwie bewundern, aber irgendwie denke ich mir auch.
Das ist der CDU-Wähler.
Ist schon irgendwie so, es ist eigentlich wurscht, was passiert und wie scheiße man performt. Aber ich würde auch in Frage stellen, ob die CDU wirklich so scheiße performt. Also, da müssen wir gleich drüber sprechen. Ich glaube, das hat mehrere Facetten. Ich lese den zweiten auch noch vor, ganz kurz. Was sollen Neuwahlen denn bringen? Ich finde, die GLEIKO, also statt GroKo, ist auch mit der SPD, glaube ich, mittlerweile berechtigt das sozusagen, wird ein Desaster werden. Aber dann soll das halt so sein. Die Deutschen sind eben nicht liberal. Die Deutschen denken, der freie Markt ist böse und die Deutschen lieben Bürokratie. Sonntagsfrage und Co. zeigen das umso mehr. 12% Linke ist total absurd. Gut, 12% Linke, so viel waren es jetzt nicht, aber es sind 10,5 in den Umfragen. Es braucht ein Umdenken in der Bevölkerung und da helfen Neuwahlen nicht. Lernen durch Schmerz. Mal sehen, wie lange 15 Euro Mindestlohn gefeiert wird und wie sicher die Renten wirklich sind. Und das, finde ich, trifft's sehr gut, weil wir leben in unserer Bubble. Wir sagen jetzt, oder viele sagen, Schulden sind schlecht und Bürokratie ist schlecht und Steuern sind zu hoch. Ja, klar. Und man macht dann gerne einen Fehler, dass man denkt, ja, das sehen alle so. Und man schaut dann auf die Umfragen und natürlich hätten gerne viele Leute weniger Bürokratie, weniger Steuern und Co. Aber man muss sich eben auch mal die Wahlergebnisse anschauen. Dann hat halt eine CDU auch nur 28%. Dann gibt's halt auch viele Stimmen für links. Und zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Schuldenbremse schaut, jetzt muss ich kurz hier auf meinen schlauen Zettel schauen hier, Deutschland-Trend, 6 von 10 Deutschen, 60% aufgerundet, fänden das richtig, mehr Schulden zu machen.
Dazu vielleicht ganz kurz.
Also wir müssen uns natürlich auch mal mit der, auch wenn sie uns vielleicht nicht gefällt, wir müssen uns halt auch mal mit der Realität befassen.
Über die Schuldenbremse möchte ich gleich nochmal im Detail sprechen und auch einige Missverständnisse aufklären. Wir haben ja in der letzten Episode haben wir ja den Aluhut-Systemling-Test veröffentlicht. Übrigens, der kommt, den könnt ihr auch noch hier gratis machen. Also wer den noch nicht gemacht hat, ihr könnt testen, ob ihr ein Aluhutträger seid oder ob ihr ein Systemling seid. Natürlich mal mit einem kleinen Augenzwinkern. Da gibt's aber ja eine Auswertung jetzt. Den haben schon über 6000 Leute gemacht.
Das ist verrückt.
Ist unglaublich. Natürlich ist er ein bisschen verfälscht, weil ich glaube, jeder wollte mal auch Extreme machen. Aber bei jeder Frage ist eine klare Tendenz. Also es gibt eigentlich immer eine Antwort, die super klar heraussticht. Außer bei der Schuldenbremse. Das sind eigentlich, also von 1 bis 5 konnte man ja entscheiden, wie sehr man irgendwie zustimmt. Und bei der Frage Schuldenbremse pro Kontra komplett ausgeglichen. Auch bei uns.
Weil es eben, glaube ich, auch ein stark kontextabhängiges Thema
richtig,
ist.
Richtig, richtig. Ich lese auch nochmal eine Antwort vor, die mich dann kurz zu einer kleinen Anekdote überleiten lässt. Und zwar geht's so. Erstmal, wir lassen mal Mario hier schwer angeschlagen.
Nee, ich bin nur erkältet.
Weder noch, Deutschland hat nicht die Eier und den Willen für Befreiungsschläge und schon gar nicht die Politiker für positive Veränderungen für Bürger und Unternehmen. Deutschlands Substanz wird schön weiter wie eine Zitrone ausgepresst. Also er ist sehr wütend. Wer irgendwas an der Politik der letzten 20 Jahre gut findet, der soll ohne Anwalt und Steuerberater 10 Gesetze nennen, die ihm als Bürger oder Unternehmen wirklich im Alltag oder geschäftlich geholfen haben. Oder lasst es irgendeinen anderen Beruf sein. Ich rechne fest damit, euch beide früher oder später in der Schweiz zu sehen und mich vermutlich auch. Viele Grüße.
So. Geht ein bisschen ähnlich in die Richtung.
Ja. Also, und es geht auch in die Richtung, in die ich gleich abdriften möchte. Zum Thema Gesetz und Verordnung hatten wir auch schon lange, das werde ich nochmal erneuern, wie viele Gesetze und Verordnungen es überhaupt in Deutschland, das ist ja Wahnsinn, wie viele Verordnungen es in Deutschland gibt und diesen Test zu machen, das kann ich auch nur jedem empfehlen und da gibt es ja viele Ansätze, also die FDP hat ja irgendwie so ein Moratorium vorgeschlagen, 3 Jahre darf es keine neuen Gesetze geben, dann gibt es ja auch andere Konzepte, wenn ein neues Gesetz kommt, müssen 3 andere abgeschaffen werden und so. Es gibt genug Ideen, aber und dann komme ich später zu meinem Punkt, glaube ich, werden wir das, wenn es so weitergeht und wir weiterhin auch nicht uns dagegen wehren, werden wir nie dahin kommen. Zum Thema Verordnung und sonst was.
Aber vielleicht da ganz kurze Nachfrage, uns dagegen wehren. Also da sind wir ja wieder beim Punkt. Viele Leute sind ja entweder, denen ist es entweder wurscht, die finden es vielleicht nicht gut. Ja, ich glaube, es ist ihnen einfach egal. Beziehungsweise es stört sie halt nicht.
Ja, noch nicht.
Ja.
Wir haben das ist wirklich jetzt eine private Anekdote, aber wir hatten vor 2 Jahren ist im näheren, sehr nahen Familienumfeld, hatten wir einen Todesfall. Und das war ein tragischer Todesfall, weil er ging einher mit 18 Monate davor Wachkoma. So, du weißt es.
Ja, ja, klar.
Und das war natürlich für die Beteiligten eine super schwierige Phase. Ihr könnt euch das vorstellen, jeder, der das schon mal hatte, zu sehen, wie ein liebender Mensch über 18 Monate wirklich dahin siecht. Und jetzt war eigentlich soweit alles geklärt. Ne? Erbfragen etc., da hing auch ein Unternehmen dran. Ist es komplexer, das ist nun mal so, wenn so etwas aus dem Nichts passiert. Und jetzt hatten wir einen Brief im Postkasten. Und zwar vom Verfahrenspfleger. Weißt du, was das ist?
Ich habe den Ausdruck vielleicht schon mal gehört, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was das genau.
Und das war einfach eine Rechnung, eine kurze Rechnung wir fordern, also bitte 4.900 Euro überweisen. Einfach so. Und wir wussten nicht.
Ist das sowas wie ein Vormund quasi
oder
sowas
in die Richtung? Ich wusste erst gar nicht, damit irgendwas anzufangen und dann wurde ich aufgeklärt, wenn ein Betroffener halt nicht mehr, es war so. Derjenige, der verstorben ist, der konnte natürlich im Wachkoma nicht mehr für sich selber sprechen.
Ist ja klar, du kannst ja nichts machen, ne?
Dann gab es Anrufe seitens der Behörden, wie sieht's denn aus mit seinem Willen etc. Und dann haben wir immer gesagt, hören Sie, er kann nicht sprechen. So, dann wurde jemand, der Verfahrenspfleger, in die Einrichtung einmal geschickt. Er war einmal da und hat halt gesehen, okay, der Betroffene kann halt wirklich nicht sprechen. Und dann haben unsere Anwälte sogar gesagt, wir brauchen ihn nicht abbestellen. Das war der einzige Kontakt. Und jetzt 2 Jahre nach Todesfall, genau, relativ genau 2 Jahre nach dem Todestag, kommt jetzt eine Rechnung, knapp 5000 Euro wollen sie haben.
Aber steht da irgendwas
nein,
drin?
Nein, es steht nicht die Leistung drin. Und das war jetzt auch unsere Argumentation.
Ja, hätten wir noch anfechten können.
Ja, wir haben jetzt zurückgeschrieben, weil im Internet steht, wie viel so ein Verfahrenspfleger pro Stunde verdient. Und nach dieser Rechnung, ne, müsste er irgendwie 93 Stunden oder so für diesen Fall gearbeitet haben, was lächerlich ist.
Ja, er kam sich schon einmal, irgendwas ausdenken, was er da gemacht hat.
Er kam einmal, hat es gesehen, okay, ist wirklich nicht, und dann wurde er abbestellt.
Vielleicht ist er ja auch aus Alaska angereist. Mit dem Fahrrad.
Es gibt, mich hat das so wütend gemacht, weil ich bin jetzt nicht direkt betroffen, aber weißt
das
du.
Das ist ja auch ein Betrag, das ist schon, weißt du, wenn es jetzt 300 Euro sind, aber das ist ja schon ein Betrag, das ist schon.
Aber
sei es nicht, ja Betrug, das kann man ja anders nicht.
Sei es nicht schwierig nicht genug, die Situation für die engsten Betroffenen, so etwas nach 2 Jahren zu schicken, ohne Begründung, da steht nichts drauf. Nichts. Und wir haben, also unsere Taktik, also oder unsere Antwort war, sagen Sie doch mal, was Sie gemacht haben, listen Sie das doch mal auf, weil wir kommen auf ungefähr 90 Stunden und dann können wir ja schauen, was Sie gemacht haben. Aber ich finde das, ich war dann in vielen Foren und scheinbar ist das rechtens. Scheinbar darf das so vor sich gehen und das war wieder so ein Punkt, vorgestern Abend kam der Brief, boah, ich habe gemerkt, das macht mich richtig wütend.
Richtig
wütend.
Also das ist ja eh schon schlimm genug und dann wirst du noch wirklich, ja.
Und das, was man ja sagen muss.
Wie ein Trottel.
Da, jetzt kann man sagen, ja, ihr hättet... ihr wurdet aufgeklärt. Es wurde das gemacht. Das ist eine emotionale Ausnahmesituation. Da sind viele Dinge, die da vor sich gehen, zeitgleich. Dass man nicht alles immer auf dem Schirm hat, da sollte man, glaube ich, ein bisschen Nachsicht haben. Und dass jetzt sowas kommt, ohne Ankündigung, ohne Erklärung, ich finde das es ist ein Skandal sondergleichen. Ich finde das beschämend für diesen Staat, dass so etwas passiert. Und ich bin fest entschlossen, keinen Cent zu zahlen.
Würde ich
also
auch nicht machen.
Ich muss sie nicht zahlen, aber alles dafür zu tun, dass kein Cent gezahlt wird.
Ich meine, das ist ja auch Wahnsinn, wenn du dir vorstellst, es schickt jemand eine Rechnung für eine Leistung und ich kann diese Leistung nicht mal ansatzweise dokumentieren. Das ist sehr lächerlich.
Ja.
Weil da kann ich jetzt auch, können wir auch ein paar Rechnungen rausschicken. Hier. Das ist schon. Das tut mir leid. Das ist sehr. Ich mache das auch wütend.
Ja,
sowas habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Also jetzt so konkret, da wäre ich jetzt auch in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Vor allem der Betrag dann. Also ich hätte jetzt vielleicht gedacht, 300-400 Euro, wenn ich das jetzt gehört hätte, aber 5000.
Ja.
Gut, da geht's unterm Strich auch gar nicht ums Geld, aber trotzdem, man muss sich auch mal vorstellen, das kann ja jetzt auch mal jemanden treffen, für den sind 5000 Euro dann lebensverändernd. Das kann ja auch noch sein. Das ist ja auch noch, also stell dir vor, es hat ja nicht jeder 50, 100 oder 100.000 Euro auf dem Konto und sagt, ach komm, ja, das Geld ist mir egal. Das ist ja auch ein Betrag, der kann ja auch richtig, richtig wehtun.
Nee, ich glaube, das stand in den Foren, so ein Verfahrenspfleger kommt nur, wenn man weiß, der Betroffene, da geht's um Vermögenswerte.
Ja gut, das ist ja noch perverser dann.
Vielleicht sage ich jetzt viel falsch und vielleicht sagt jetzt der eine OC, dann da tappst du komplett im Dunkeln. Das ist eine komplett emotionale Sicht darauf. So, ich habe diese Phase miterlebt. Ich weiß, dass sie schwer ist. Jeder weiß das, der das durch hat. Und jetzt kommt so etwas ohne Einordnung. Wie gesagt, vielleicht hat jemand Erfahrung, kann sagen, nee, passt so oder nicht. Ich finde es ganz, 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 ganz beschämend. Zum Thema beschämend und.
Genau, das wollte ich auch sagen.
Ich möchte kurz Bezug nehmen auf den letzten Talk, weil da ist uns wir haben einen Fehler gemacht, glaube ich. Wir haben 2 Dinge falsch gemacht. Zum einen haben wir das Thema Schuldenbremse nur sehr kurz dort angerissen und ich glaube, das wird dem ganzen Thema nicht gerecht. Deswegen wollen wir da heute ein bisschen länger drüber sprechen. Und zum anderen, und das freut uns natürlich, sind in den letzten Wochen einfach super viele neue Zuhörer und Zuschauer dazugekommen, die aber natürlich noch mit dem alten Content noch nicht alles gesehen haben und deshalb auch unsere Position noch gar nicht so einordnen können. Und ich glaube, da ist deshalb einiges so ein bisschen durcheinander geraten. So, und das möchte ich jetzt einmal ganz kurz aufdröseln. Ja, weil ich habe so das Gefühl, dass sich so langsam so eine Art Lebensaufgabe bei mir herauskristallisiert, die ich eigentlich nie wollte. Aber es ist so, also Thema Schuldenbremse, um mal die Einleitung zu machen. Ich finde, ich rede jetzt nur von mir, aber ich glaube, wir sind da relativ ähnlich. Gibt es dort 2 Ebenen, wenn wir jetzt darüber sprechen? Das erste ist die Glaubwürdigkeitsebene, wo sich viele darüber echauffieren. und die Inhaltsebene, Schuldenbremse an sich. Und ich möchte die Glaubwürdigkeitsebene einmal als erstes anreißen. Und da, es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber ich muss es sagen. Wer ernsthaft schockiert ist über das, was Friedrich Merz dort gemacht hat, ist entweder Erstwähler oder wahnsinnig naiv.
Ja, ich denke mir das auch. Ich bin, glaube ich, auch, wahrscheinlich sind wir halt einfach so abgestumpft oder so fatalistisch, dass es, also ich kann mich darüber gar nicht aufregen, nee, weil es mich einfach 0,0 überrascht.
So.
Also vielleicht sollte man sich darüber aufregen, aber ich meine, dass es jetzt genau so kommt, das ist natürlich jetzt, sich schlau hinzustellen, sagen, so, es war klar, dass es genau so kommt, das nicht. Aber dass der SPD entgegenkommen muss, beziehungsweise das haben doch auch viele Politiker schon vor der Wahl gesagt. Das ist doch ein offenes Geheimnis, dass alle gesagt haben, naja, die CDU wird nach der Wahl genauso an der Schuldenbremse rumdoktern. Das weiß doch jeder. Das ist doch kein Geheimnis. Also da muss man halt schon bescheuert sein, wenn man das glaubt.
Ich habe einen Wunsch an alle die, die jetzt schockiert sind. Das meine ich ernst. Schreibt es euch bitte auf in den Kalender für in 4 Jahren. Und wenn ihr dann wählt, dann habt ihr es vor euch. Weil Menschen vergessen relativ schnell. Weil das, was passiert ist, ist nämlich genau der Grund. Das, was wir die letzten Wochen erleben, ist der Grund, warum ich nicht Wähler bin. Und ich fühle mich echt ein bisschen erhaben. Brecht hat mal gesagt, die schlimmsten Menschen sind rechthaberische Skeptiker. Ne, so habe ich es doch gesagt. Deswegen möchte ich das nicht sein. Aber das, was je passiert ist, ist eben kein Tabubruch. Das ist keine Zäsur, das ist die Regel. Das ist die Regel in unserem politischen System, dass die Politiker ihre Wahlversprechen nicht halten oder jetzt sogar, das ist vielleicht dann die neue Dimension, das komplette Gegenteil machen. Und das ist der Grund, wieso ich nicht wähle, weil ich der Ansicht bin, dass wir ein komplett entkoppeltes System namens politisches Berlin haben, in dem es nicht mehr darum geht, dem Bürger zu dienen, in dem es einfach nur darum geht, sich selbst zu erhalten und sich selbst größer zu machen. Wir sprechen immer von der Politikverdrossenheit der Bürger. Mein Take ist, die Demokratieverdrossenheit dieses politischen Berlins ist weitaus größer. Und ich bin der Ansicht, dass sich kein System selber abschafft. Und deshalb spreche ich ja immer vom Impuls vom Außen. So, jetzt kann man sagen, das kann ein Elon Musk sein. Elon Musk, das muss man nicht gut finden, wenn jetzt Leute von außen kommen mit viel Geld, mit viel Macht. Das kann aber auch die direkte Demokratie sein. Das ist der Impuls von außen. Der Bürger als Souverän. Dass wir wieder echt eine Teilhabe haben. Weil eine Stimme einer Partei zu geben, von der ich schon weiß, dass sie es eh nicht einhalten wird, ist keine politische Teilhabe. Das hat wenig bis gar nichts, meiner Ansicht nach, mit der Demokratie zu tun. Das sind vielleicht die Dogmen einer Demokratie. Wahlen abhalten, Koalitionsverhandlungen. Der Outcome ist antidemokratisch. Das zum Thema Glaubwürdigkeitsebene.
Also mein Take ist ein anderer, ein bisschen, also ich stimme dir zu, ich bin da voll bei dir mit dem, oh, ich bin so überrascht und ich bin jetzt ernsthaft schockiert. Und das, finde ich, zeigen für mich mehrere Sachen. Erstens die Umfragen. Also wenn jetzt wirklich jeder CDU-Wähler schockiert wäre, dann müsste die Umfrage ja zumindest auf, die müssten ja zumindest auf 15% fallen. Natürlich nicht auf 5 oder 0, aber die Umfragen bleiben fast genau gleich. Also wo ist da das Schockierende, das Schockiertsein? Also natürlich ist das ein super Medienthema. Oh, hier Wortbruch und hat sich an die Macht gelogen. Und ja, ich finde es natürlich schon grenzwertig. Man kann natürlich schon eins sagen, man hat natürlich in gewisser Weise gelogen, weil man natürlich genau wusste. Also natürlich sind die Begründungen lächerlich, wenn sich Söder jetzt hinstellt und sagt, naja, das war jetzt hier der Zwischenfall im Weißen Haus. Natürlich ist es lächerlich. Diese ganzen Entwicklungen, Anti-NATO, Trump hat, der ist ja nicht zum ersten Mal da. Trump wurstelt da seit 10 Jahren mehr oder weniger rum. Diese Entwicklungen, Ukraine, Russland, 2014 war es, oder? Also das ist so lächerlich, jetzt zu sagen, ah, das war das vor 2 Wochen im Weißen Haus. Jetzt müssen wir auf einmal alles ändern. Natürlich ist es Show und Kasperltheater. Aber du hast es ja gerade gesagt, wen überrascht das denn? Und jetzt haben wir mehrere Probleme. Du hast recht, es ist natürlich alles im Endeffekt, wenn man draufschaut, zum Kotzen und frustrierend. Mich hat diese Woche, ich glaube, man kommt nicht drauf, ist wurscht, jemand angerufen, der kein Politiker, aber der politisch aktiv ist sozusagen. Und der war sehr frustriert und hat auch gemeint, weil wir haben auch drüber gesprochen, ja, man denkt halt selber, wie kann man Einfluss nehmen, aber ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, ich finde beides schwierig, weil die bestehenden Parteien überzeugen mich alle nicht, keine. Eine neue Partei halte ich auch für schwierig bis aussichtslos Und ich habe dann auch gesagt, ich würde wahrscheinlich relativ schnell verrückt werden. Und er hat gesagt, ja, du würdest wahrscheinlich, also du kannst eigentlich nur verrückt werden. Und ja, es ist halt schwierig. Aber jetzt mal mehrere Sachen. Erstens, wir haben eine Koalition. Wie soll eine Koalition etwas umsetzen, ohne dass irgendjemand lügt? Oder sagen wir mal so, dass er nicht, also wenn jetzt beide Seiten ihre Versprechen zu 100% erfüllen, das ist ja unmöglich, weil es geht ja gar nicht. Also das ist ja per se eine Enttäuschung. Und jetzt kommt natürlich noch eins dazu. Spieltheorie ist natürlich was Spannendes. Wenn ich mir das jetzt anschaue, natürlich ist es, also ich könnte auch würgen, wenn ich sehe, dass Saskia Esken gerade, die ich persönlich unglaublich schrecklich finde, die ich auch inhaltlich, die Frau hat eigentlich nichts zu bieten, die sind abgewatscht worden. Die SPD ist der größte Wahlverlierer und die regieren jetzt. Natürlich ist das irre. Aber sie sind trotzdem in einer guten Position, weil Friedrich Merz hat nur diese Option. Das ist natürlich eine perverse Situation, aber sie ist halt so. Im Endeffekt, ja, im Endeffekt ist er der Hans Wurschen von der SPD, ja. Weil die wissen ganz genau, er hat keine andere Option. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Zur Schuldenbremse, was ich interessant finde, aktuelles Interview von Hans-Werner Sinn bei Steingart. Und da hätte ich auch gedacht, dass er sagt, ah, hier, der ist ja auch sehr straight und der ist ja auch sehr, ja, wie sagt man, dogmatisch ist immer negativ behaftet, aber der ist ja schon jemand, der ist jetzt keiner, der ändert jeden Tag seine Meinung, sondern der hat ja schon ganz klare Prinzipien, Richtlinien. Und er hat aber auch gesagt, es ist richtig, die Grenzen zu lockern, gerade das Thema Rüstung, weil sonst kriegen wir das nicht hin. Er hat da natürlich auch viele Einwände und hier natürlich reformieren und sparen und wir bräuchten eine Blutschweiß- und Tränenrede und man müsste den Leuten sagen, dass sie auf Lebensstandard kann so nicht gehalten werden, hat er gesagt. Also das sind natürlich sehr viele Sachen, die noch hinten dran kommen. Da sind wir wieder beim Thema Schuldenbremse und Kontext. Aber auch Hans-Werner Sinn, der glaube ich der Letzte ist, der sagt, ach, Schulden sind super. Er fürchtet auch, dass das inflationstreibend ist. Auch er hat gesagt, wir kriegen es gerade nicht anders hin. Ich glaube auch, dass das naiv ist zu glauben, ja, jetzt kommt die CDU und mit der SPD und die machen jetzt hier einen auf Milley und Musk. Also wer das geglaubt hat, naja. Und jetzt kommen noch zwei Sachen. Es wäre auch naiv gewesen zu glauben, das macht die FDP. Und ich glaube auch, es wäre naiv zu glauben, es macht die AfD. Und jetzt kommt mein Take. Setzen wir mal voraus, die AfD würde durchregieren, hätte mehr als 50%. Erstens glaube ich, sie würden nicht so durchregieren wie angekündigt. Und zweitens, wenn sie es machen würden, dann wären die Leute aber schnell auf den Barrikaden. Ich glaube, in Deutschland wollen das sehr viele nicht. Wir sehen es gerade sehr schön.
Was nicht konkret?
Veränderung. Wir sehen es ja gerade sehr schön bei Trump. Ich glaube, dass die Amerikaner deutlich risikobereiter sind. Ich meine, die haben ja ein ganz anderes, da gibt's keine soziale Sicherung, wie wir das kennen. Da ist es normal, dass du viel mehr mit Risiko umgehen musst, dass du vielleicht mal tief fällst, dass du wieder aufstehen musst, dass du alles verlierst. Das ist jetzt auch Wahnsinn mit diesem Hurricane. Das habe ich neulich, nicht Hurricane, mit den Bränden in L.A. Das ist wirklich Wahnsinn. In den USA ist es ja auch nicht, da kennt man ja auch diese klassische Versicherung nicht bei uns. Da brennt denen die Bude ab. Eine, die hatte da quasi ein, die wollte so ein Unternehmen gründen. Da ging es um AI, weißt du, dass man da so ein Erlebnisding, auf jeden Fall hatte die, ist egal, die hatte Technik und Co. in der Garage für $300,000. Abgebrannt, weg. Da kommt nicht die Versicherung und sagt, ah, hier haben sie ihr Klump wieder. Das ist ganz anders da. Und man merkt ja gerade, sagen die Amerikaner, ah, das ist ja toll. Nein, den Amerikanern, vielen passt es auch nicht. Die Börse geht erstmal richtig in die Knie. Und jetzt stell dir das mal in Deutschland vor. Ich glaube, dass die meisten Leute sagen immer, oh ja, die scheiß Politik und die machen nichts. Ich glaube, wenn die Politik mal richtig was ändern würde, 7 bis 8 von 10 Leuten hätten sowas von die Buchse voll und würden sofort schreien, um Gottes Willen, wir brauchen, ich will meine Angela, ich will Mutti zurück und will auf den Schoß.
Richtig.
Also das, glaube ich, muss man auch mal ansprechen, weil es ist immer viel Theorie und jeder ist immer schneidig, aber wenn es nur mal ein bisschen kommen würde, Veränderung, aber, wow, da wird die Hütte brennen, du.
Aber es gibt solche und solche Veränderungen. Ich muss dir in 1, 2 Punkten widersprechen, dass die meisten Menschen keine Veränderung wollen, absolut, da bin ich voll bei dir. Was wir oder was ein Großteil der Menschen in Deutschland will, sind keine Veränderungen, die in irgendeiner Form disruptiv sind. Warum wurde Friedrich Merz gewählt? Warum hat die CDU die Wahl gewonnen? Er hat wirtschaftliche Vernunft propagiert und einen härteren Migrationskurs. Ich glaube, das waren so die großen Punkte, die er hatte. Ich habe mir mal Folgendes vorgestellt. Wenn jeder Haushalt in Deutschland, ich rede von privaten Haushalten, ja, du und ich, kennt das, man sitzt am Küchentisch, irgendeine große Investition steht an, weiß ich nicht, Auto ist kaputt gegangen, Kind will im Ausland studieren, sonst was, ja, wird ein großer Betrag fällig.
Und braucht Krokodilfutter.
Das ist noch was anderes. Was ist der erste Gedanke, was wird als erstes diskutiert dann? Wo können wir sparen? Wo können wir sparen, dass wir das Geld haben und wieder reinbringen? Das passiert nicht. Ich habe mir das Sondierungspapier angesehen und man kann ja bei Adobe diese Suchfunktion machen nach gewissen Wörtern. Ich habe die Wörter sparen, Einsparung, sonst was. Ich habe alles, was irgendwie mit Sparen und Einsparen zu tun. Sparen
kam 0 bis einmal vor wahrscheinlich, oder?
In der Zeile 81, es gab insgesamt 402 Zeilen. In der Zeile 81 wird einmal von Einsparungen gesprochen. Und zwar, wir werden auch Einsparungen im Bundeshaushalt durchführen.
Ja, das Bürokratieabbau ist ja auch völlig unkonkret.
Allein das Thema Sondervermögen kam schon viermal vor. Nur das Wort. Daran sieht man schon, wo jetzt die Reise hingeht.
Viermal hätte ich jetzt sogar mehr getippt.
Ja, aber das konkrete Wort. Also diese Wortgruppe vom Thema Einsparung. Einmal. Mit auch. Auch. Und nochmal, mich schockiert es nicht, weil es klar war für mich, aber es zeigt, wie kaputt dieses System ist, weil es ist komplett konträr zu dem, was die Bürger wollen. Und wir hatten jetzt sogar diese Polarisierung im Wahlkampf, dass die eine Seite genau das propagiert hat, wie die CDU und wie die FDP. Und nicht mal jetzt kommt es. Und deshalb ist mein Take, es wird sich niemals ändern, wenn wir in diesem System bleiben. Dieses System, das wird immer weitergehen. Es wird immer weitergehen. Steuereinnahmen zwischen 2020 und 2023. Wir reden jetzt hier von 1 Billion, 800 Milliarden. Ja, egal.
1 Billion, ja.
So. 2020 793 Milliarden, 2021 833 Milliarden, 2022 895 Milliarden, 2023 915 Milliarden Euro Steuereinnahmen.
Wichtiger Einwand, man muss inflationsbereinigen, trotzdem die Steuereinnahmen steigen deutlich stärker als die Inflation. Also auch wenn man es inflationsbereinigt, sonst kommen wieder die schlauen Kommentare.
Deutschland könnte 3 Billionen Euro investieren. Das Wachstum wäre immer noch schwach. Das ist der Punkt. Jeder Haushalt würde denken, wo können wir sparen? Das System nimmt sich immer raus aus der Rechnung. Das ist das Problem. Das ist respektlos den Bürgern gegenüber. Am Ende des Tages, warum gehen Lotto-Millionäre so auf Pleite? Weil sie das Geld nicht selbst erarbeitet haben. Weil sie scheiße damit umgehen. Am Ende des Tages ist Friedrich Merz Chico der Lotto-Millionär im schönen Anzug. Das ist Friedrich Merz. Nichts anderes. Die können mit dem Geld nicht umgehen, weil sie es nicht selbst verdienen. Das Problem ist, ich tue Chico sogar noch Unrecht. Er hatte einfach Glück und er ist ein sympathisches Kerlchen. Die nehmen das Geld von uns und sie denken, es steht ihnen zu. Immer und immer und immer mehr. Und deshalb lehne ich dieses System ab.
Das ist mir jetzt ein bisschen zu polemisch, weil ich glaube, das Problem ist viel tiefer. Ich glaube, wir reden immer an der Oberfläche. Weißt du, so Geld, kein Geld. Auch Blut, Schweiß und Tränen. Wir müssen uns alle mehr anstrengen. Wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, und da kommen wir jetzt, glaube ich, zum Kernpunkt von Veränderung. Es ist relativ wurscht, ob wir jetzt 1 Billion draufschmeißen, da hast du recht, oder 3. Wir reden immer über Zahlen, wir reden über Schulden, wir reden, ist das jetzt das Geld vom Bürger oder schafft es der Staat? Ist alles geschenkt. Das Problem ist doch, es bringt ja gar nichts. Ich habe auch diese Woche wieder gehört, Stichwort Bundeswehr. Die haben nicht mal Kasernen, nix. Da gibt man irgendwelche Ziele aus, so, das wird jetzt die modernste Armee Europas. Wir brauchen so und so viel, wir müssen so und so viel Wohnungen bauen, wir brauchen so und so viel Soldaten. Ja, dann nach einer Stunde braucht man nur googeln, ja, wo sollen die überhaupt hin? Da müsst ihr erstmal die ganze Infrastruktur ändern. Und das ist ja das ganze System. Also auf ein komplett lahmes, schlechtes System, was total totbürokratisiert ist, da kann ich jetzt viel Geld draufwerfen. Das ist halt schwierig. Genauso muss man sich auch mal fragen, haben wir noch die richtigen Unternehmen gerade zum Beispiel? Also ich muss mich ja fragen, was haben wir? Wir haben keine Rohstoffe schon mal, da haben wir schon mal einen Nachteil. Brauche ich nicht unbedingt, aber ist schon mal kein Standortvorteil. Zum Beispiel die Amerikaner, das ist denen wurscht, die haben Öl, Gas, das ist denen wurscht, was irgendwo anders auf der Welt im Zweifel passiert. Haben wir nicht. Gut, okay. Schauen wir weiter. Technologie. Ja, wir haben gute Maschinenbauer, wir sind technologisch jetzt sicherlich nicht das schlechteste Land der Welt, aber wir sind jetzt auch nicht ganz vorne, dass wir sagen können, oh, wir dominieren. Das ist natürlich lächerlich, wenn jetzt hier, ich habe neulich irgendwas gesehen, ZDF, Boykott und bei European und so. Das ist alles lächerlich. Also natürlich gibt es auch europäische tolle Player und natürlich haben wir auch viel, aber trotzdem zu tun, als bräuchten wir den Rest der Welt nicht, ist auch lächerlich. Also ich muss mich nochmal fragen, wo stehen wir gerade? Autos. Gerade waren wir lange der Player. Puh, gerade schwierig. Also ich muss doch überlegen, was haben wir eigentlich für ein Geschäftsmodell gerade, beziehungsweise welche Geschäftsmodelle brechen uns weg und was muss ich tun, damit wir da jetzt wieder nach vorne kommen? Also einfach Geld drauf zu werfen, das ist genauso jetzt Blut, Schweiß und Tränen. Ja, alle müssen mehr arbeiten. Ja, wenn du, das ist genau, wenn wir jetzt als Unternehmer, wenn wir jeden seit 5 Jahren Verlust machen, ja, dann arbeiten wir doppelt so viel, dann machen wir im Endeffekt doppelt so viel Verlust. Mhm. Also etwas Schwachsinniges zu tun und einfach sagen, ja, wir müssen mehr davon tun. Also wir müssen ja mal die Grundsatzfragen stellen. Was läuft schief? Und das ist halt der Schwachsinn. Es ist immer so, ja, mehr Geld oder mehr arbeiten. Ja, aber was denn überhaupt? Wofür denn? Und dann merkst du bei der ersten Stelle schon, ja, das geht ja gar nicht. Oder und jetzt haben wir investiert. Oder bei der Bundeswehr arbeiten sie dann die Listen von vor 10 Jahren ab. Es ist, also ich komme mir eher vor wie in so einer Realsatire. Und jeder weiß es immer besser, aber wir müssen doch einfach mal dahin kommen, dass wir überlegen, wo kommt das Geld überhaupt hin? Was mir mein Fünkchen Hoffnung macht. Ihr Konzept für handlungsfähigen Staat. Per Steinbrück, Thomas de Maizière, Andreas Voskuhle, Ex-Präsident Bundesverfassungsgericht, Verlegerin Julia Jäkel. Die haben jetzt mal Vorschläge gemacht, weil sie sich wirklich tatsächlich große Sorgen machen. Nicht, dass wir ein bisschen absteigen, sondern dass wir richtig vor die Wand fahren. Das ist mir auch alles zu dünn, aber ich glaube, solche Impulse müssen von außen kommen. Ich glaube, egal welche Koalition da jetzt steht, es wird sehr schwierig. Zum Beispiel Sozialleistungen, bundesweit einheitliche Dienstleistungsplattformen, nur noch in 3 Kategorien, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Haushalt. Das ist jetzt nicht die Lösung, dass wir sagen, oh, das ist es jetzt. Aber wir müssen das alles, glaube ich, so zusammenstampfen. Das geht aber nicht über Nacht. Also ich sage das ja immer wieder, das Arbeitsamt hat mehr als 100.000 Mitarbeiter. Und die vermitteln im Jahr, glaube ich, weiß ich nicht, die vermitteln 20.000, 30.000 Jobs. Das sind Sachen, das ist lächerlich. Also, und dann können wir jetzt sagen, ja, das wäre jetzt genau die Logik, weißt du, wir haben zu viel Arbeitslose, jetzt, wir geben dem Arbeitsamt jetzt 3 Billionen. Dann haben wir in 2 Wochen keine Arbeitslose.
Ja.
Es ist schwachsinnig.
Es ist für mich Teil des politischen Systems, deshalb.
Ja, aber es ist nicht nur das politische System, also es ist, glaube ich, da muss man nicht nur das politische System hinterfragen, ich glaube, da muss man, das, glaube ich, sind schon viele andere Sachen. Weil die
Was denn?
Ja, die Bürokratie ist ja nicht, gut, da kann die Politik natürlich auch Einfluss nehmen. Aber dann nächster Schritt EU. Da gibt's ja so viele Sachen, ja, die da ineinander greifen.
Lehne ich alles ab. Ernsthaft. Es ist, aber da gebe ich dir einen Punkt. Da gebe ich dir einen Punkt.
Ja gut, Thema. Aber jetzt muss ich auch mal ansagen, es ist natürlich auch schwachsinnig sagen, lehne ich alles ab, weil ich meine, dann müssten wir das Unternehmen in Afrika machen oder sonst wo. Ich glaube nicht, dass das, also wir brauchen natürlich eine funktionierende,
nein.
Die Frage ist halt, wie funktioniert es besser?
Mit den Steuereinnahmen, die ich gerade genannt habe, sollte man einen Laden, ein Land am Laufen halten
natürlich,
können.
Natürlich, das bezweifelt, also wer das bezweifelt, den kann man natürlich auch nicht ernst nehmen.
Nein, das Problem ist, und da hast du einen Punkt, genau das bezweifeln die Leute ja. Wir haben im letzten Talk, hatte ich einen ganz kurzen Take zum Thema Mindestlohn und warum es keinen Sinn macht, den Mindestlohn, oder man kann ihn anheben, aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Es wäre viel, viel sinnvoller, einfach die Sozialabgaben und Steuern im Mindestlohnsektor zu senken, weil dann natürlich hat der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Verbraucher was davon und der Staat hätte ein bisschen weniger Einnahmen, aber das wird sich auch dadurch wieder ergänzen, dass mehr Konsum wäre. Egal, er hätte am Anfang ein bisschen weniger Einnahmen. Das ist auf TikTok relativ viral gegangen, hatte irgendwie 500 Kommentare und ich bin da mal durchgegangen und da wurde mir wieder klar, dass sich nichts verändern wird. Weil die Leute kommentieren dann ernsthaft darunter und sagen, ja, aber wenn der Staat dann weniger Einnahmen hat, dann gehen die Straßen hier kaputt. Dann hast du eine marode Infrastruktur und so. Das ist, die Leute glauben das wirklich.
Die Leute glauben das wirklich. Aber jetzt überleg mal, stell mal vor, wir würden regieren, wir würden jetzt durchregieren. Ich weiß nicht, wie viele Beamte Deutschland hat. Sag mal, Deutschland hat 5 Millionen Beamte, sage ich jetzt einfach mal. Oder 2 Millionen, ist wurscht. Sag mal, wir würden das halbieren. 1 Million weg. Einfach nur mal Gedankenexperiment. Glaubst du, dass die Millionen Beamte sagen würde, ach, die Krieger und Lochner, finde ich klasse, jetzt verliere ich meinen Job über Nacht. Die würden noch sofort, da würde es Demonstrationen geben, da würde sofort eine andere Partei gewählt werden, die sagen würden, um Gottes Willen, dann würde die Linkspartei sagen, nein, liebe Beamte, wir ihr kriegt euren Job zurück und wir verdoppeln noch euer Gehalt und machen euch unkündbar.
Richtig.
Das ist, also, ja.
Ja, aber warum? Ja. Aber warum?
Also das ist, glaube ich, gar nicht das, das ist jetzt, glaube ich, gar kein Parteienproblem. Das ist im Endeffekt, da sind wir beim Thema. Die meisten Leute wollen es halt nicht. Beziehungsweise, sobald ich nur irgendwie betroffen bin, Aufschrei.
Warum dann nicht? Das ist ja mein Anliegen. Warum dann nicht einfach eine direkte Demokratie? Deshalb sage ich ja, wir brauchen die direkte Demokratie, damit das nicht passiert. Weil eigentlich, wir sind eigentlich sehr nah beieinander.
Ja, ja, ich habe ja überhaupt nichts gegen die direkte Demokratie.
Damit das nicht passiert, brauchen wir brauchen eine echte Teilhabe der Bürger. Und das haben wir ja nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal, wir haben jetzt gewählt, das letzte Mal vor 3 Jahren.
Was meinst du?
Jetzt bei der Bundestagswahl.
Vor 3 Wochen meinst du?
Nein, wir haben jetzt gewählt und dann davor vor 3 Jahren.
Ja.
So. Keiner ist zufrieden. Du gibst eine Stimme ab und dann, let's go, irgendwas passiert. Es ist wie im Karussell, irgendwas fliegt dann raus aus diesem System. Deshalb lehne ich das ab. Genauso wie meine Stimme fetzt irgendwo hin und irgendwas passiert, wie ich hau Geld rein, aber das Geld kommt ganz bestimmt nicht daraus, wo ich es eigentlich haben will. Das ist ja dasselbe. Diese Billionen hin oder her.
Ich muss dir da leider auch widersprechen. Ich weiß, ich komme mir blöd dabei vor, aber du sagst, keiner ist zufrieden. Du musst dir mal klammern, es haben trotzdem immer noch 16% haben die SPD gewählt. Das sind, weil wir sagen immer, ja, die sind klare Wahlverlierer. Ja, aber trotzdem, es haben sehr viele Millionen Menschen die SPD gewählt. Ich verstehe es auch nicht, aber die Leute müssen ja irgendwas darin finden, weißt du, ich glaube, wir verzweifeln, wenn man es jetzt mal ganz polemisch ausdrückt, ich glaube, wir verzweifeln in erster Linie an der Dummheit vieler Menschen oder an der Selbstgeißelung, weil es gibt ja auch tatsächlich viele Menschen, die haben kein Problem damit, wenn ihnen noch mehr Geld weggenommen wird. Das muss man ja auch im Endeffekt, das kann man ja eigentlich auch nur als Dummheit bezeichnen. Außer ich hätte wirklich den Nachweis, dass es dadurch morgen uns allen besser geht. Aber das ist ja nicht so.
Deshalb,
ich weiß, was du meinst, dass keiner zufrieden ist, aber jetzt sind wir wieder beim Schalke-Fan, der in der Kurve steht und die Fahne schwenkt, egal was die für einen Stuss zusammenspielen. Ne,
deshalb ist mein letzter Take vielleicht zu dem Thema, weil mich das frustriert mich, ja. Thema nochmal. Wer die direkte Demokratie ablehnt, ist für mich ein Antidemokrat. Sondergleichen.
Ja, das und unterschreibe ich. Ich verstehe auch nicht, was. Also, das finde ich am gefährlichsten. Das habe ich ja schon oft gehört, so nach dem Motto: Das ist in Deutschland nicht möglich. So, also das finde ich. Das finde ich unglaublich.
Es war nie dringender, dass wir genau das in Deutschland brauchen, weil dieses System ist unkontrollierbar und unvorhersehbar. Und das geht so nicht in einer Demokratie. Ich würde der Demokratie in Deutschland mittlerweile eine Note 5 geben. Von 6. 6 ist das Schlechteste, alte Schulnoten. Und du hast recht, 16% wählen noch die SPD. Und ich sehe dann auch in so TikTok-Kommentaren, die Leute sind, boah, das klingt jetzt in gewisser Weise dann schon einfach, sie haben eine andere Ansicht. Ich würde fast sagen, die sind gebrainwashed. Und ja, solange das so ist, wird sich nichts ändern. Und da kommt dann wieder das Liberale bei mir durch. Und dann sage ich, okay, da muss ich einfach schauen, wie ich in meinem Mikrokosmos oder wie wir in unserem Mikrokosmos nach vorne kommen. Aber es wird uns nicht leicht gemacht.
Aber da würde ich jetzt auch nochmal widersprechen, du hast gerade gesagt, es ist unkontrollierbar. Meinst du jetzt, dass Merz dann was anderes macht, als er jetzt gesagt hat? Oder weil ich finde, oder unberechenbar, ich finde, es ist eigentlich zu berechenbar. Weil wenn ich mir das jetzt anschaue, dass neue Parteien kommen, wie zum Beispiel auch sowas wie Bündnis Deutschland, wo man jetzt immer sagen kann, naja, klar, die ändern auch nichts und die sind zu klein. Aber ich finde, die Politik ist leider viel zu berechenbar, weil im Endeffekt, Stichwort SPD, es ist völlig, der Track Record ist völlig egal. Im Endeffekt, ich kann eine Gesetz setzen 6 Leistung bringen und wäre trotzdem noch von
richtig.
Millionen Menschen. Also
das meine ich.
Ja.
Ich meine nur das, nicht die Die Handlungen sind klar.
Du meinst, es ist nicht logisch, wie die Leute entscheiden.
Einmal das und in Kontrolle im Sinn von, du kannst es nicht mehr eindämmen. Es wird immer mehr, es wird immer größer. Und Wahlverlierer sind Wahlgewinner. Die Stimme ist egal.
Jetzt zeige ich dir aber mal, jetzt habe ich einen spannenden Take. Weißt du, dass du unter anderem einer der größten Profiteure von dem bist, was du kritisierst?
Warum?
Weil du anders bist, denke ich jetzt mal. Und ich glaube, wir sehen das ja auch. Also ich würde es mal behaupten, wir haben ein ganz gutes Leben. Natürlich ärgern wir uns über Politik, über Steuern und den Staat, aber trotzdem haben wir ja, glaube ich, wir haben ja schon was erreicht, würde ich jetzt mal sagen. Unbescheiden. Das muss jetzt jeder, darf jeder selber bewerten. Mir ist das ehrlich gesagt wurscht, aber ich glaube, wir können uns jetzt nicht beklagen. Und warum? Weil wir Menschen sind, die, jetzt könnte man sagen, das sind Meckerfritzen und hier, die wissen alles besser. Wir sind wahrscheinlich sehr ungeduldig und sind ständig daran interessiert, Sachen zu verbessern und sagen dann, und ich bin auch so, man denkt, warum? Warum macht man das nicht anders? Und das ist ja eigentlich der Geist eines Unternehmers, dass man überall Probleme sieht und aber vor allem Lösungen und sich ständig fragt, warum macht man das nicht anders? Und das könnte man noch besser machen. Und da reden wir auch gern drüber. Das mache ich auch, wenn ich ins Restaurant gehe. Da denke ich mir auch, das kann man auch schrecklich finden. Aber man denkt sich eigentlich bei allem so hier, das könnte man anders machen, besser machen. Und ich würde sagen, wenn wir geduldig wären, dann wären wir wahrscheinlich schon pleite. Denn wir haben einige Sachen ja auch schon erlebt. Da hat man Annahmen, da probiert man was und dann funktioniert es halt nicht so wie geplant. Jetzt könnte man natürlich einen großen Fehler machen und sagen, nicht aufgeben. Wir sind Starfighter, Mindset, wir ziehen durch, Blut, Schweiß und Tränen. Wir müssen jetzt noch 5 Jahre durchziehen. Dann steht am Ende vom Regenbogen ein Topf voll Gold. Ist natürlich Schwachsinn, weil nicht aufgeben ist natürlich eine große Qualität. Das Problem ist, wenn ich nicht aufgebe und 5 Jahre oder 10 Jahre immer dasselbe machen, wie nach Freiner Einstein, wer immer dasselbe macht und andere Ergebnisse erwartet, ist wahnsinnig. Das ist gerade die Ungeduld, dass man sofort sagt, okay, ich weiß noch, wir haben oft gesprochen und gesagt, ja, läuft jetzt gerade nicht, jetzt probieren wir es noch und wenn es halt dann nicht läuft in ein paar Monaten, dann machen wir es halt nicht weiter. Und das ist genau das, weil was passiert dann? Dann muss ich mir überlegen, wie können wir es schnell ändern, wie können wir es schnell optimieren und dann werde ich kreativ. Dann suche ich nicht nach irgendwie Problemen oder Jammer oder sage, ja, das machen wir jetzt 5 Jahre, sondern sagen so, wir müssen jetzt schauen, wir müssen was ändern, wir müssen schauen, dass wir das zum Laufen kriegen. Das hat bisher eigentlich immer gut funktioniert, weil wir ungeduldig sind, weil wir nicht sagen, oh, das muss man jetzt aushalten und einfach nicht aufgeben. Nicht aufgeben bringt nichts, wenn ich nichts ändere, wenn ich nichts tue dafür, dass es besser wird. Und da gibt's auch ein sehr interessantes Buch, das kann ich euch empfehlen, von Matthew Syed, das heißt Blackbox-Denken. Und Blackbox sagt schon der Name, zum Beispiel in der Luftfahrt oder in der Medizin ist das ja üblich, dass man Fehler systematisch analysiert und dass man dann eben Sachen verbessert. Und das Wichtigste sind Feedback-Schleifen. Das Problem ist, wenn ich Feedbacks habe, quasi geschlossen, also ich bin immer quasi in meiner geschlossenen Feedback-Schleife, dann mache ich quasi immer dasselbe und verändere mich nicht. Ich brauche eine Feedback-Schleife, die sozusagen offen ist, dann kommt Feedback und dann quasi gibt's was Neues. Und das ist so dieser Klassiker, Leute sind völlig talentfrei und kriegen aus ihrem engsten, inkompetenten Umfeld gesagt, ah, du bist ja super, kannst super singen. Das sind dann die Leute, die zu DSDS gehen und sind dann völlig entsetzt, dass sie nicht singen können, weil meine Mama sagt doch, ich kann so toll singen. Entweder ist die Mama sehr nett oder sie hat eben auch keine Ahnung. Und das ist eben sehr, sehr gefährlich. Und das ist das Tödlichste, wenn ich so eine geschlossene Feedback-Schleife habe. Weil dann kann ich noch 20 Jahre lang singen.
Politisches Berlin.
Wird halt nix. Ja, ist auch eine gewisse Echo-Bubble. Natürlich sind die auch entkoppelt. Und da, glaube ich, ist auch ein großes Problem. Das ist mir auch neulich eingefallen. Wir haben ja auch ein super Team. Und ich glaube, wenn du Leute einstellst, da gibt's ja diesen Klassiker, wie heißt A-People hire A-People, B-People hire B-People. Und
nee, C-People.
Erzähl. Ja, stimmt. Ja, genau. Gut, dass du da bist. Aber es weiß jeder, was gemeint ist. Und zum Beispiel Merkel ist ja das beste Beispiel. Die hat ja im Endeffekt alle kurz und klein gemacht. Also wenn ich, ja, in der Politik, wenn mein einziges Ziel ist, du hast es davor gesagt, der Machterhalt, also ich schaue nur Leute um mich rum, die mir den Hintern pudern, um politisch korrekt zu bleiben, und immer sagen, oh, mich bewundern und vielleicht nicht mal sagen, was ist das für Mist hier oder wir müssen was anders machen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und man muss schon sagen, also ich glaube Merkel, das ist ja jetzt schon sehr, also ich würde sagen, wenn wir die Außenpolitik wegnehmen, innenpolitisch und auch parteipolitisch, vor allem für die eigene Partei, würde ich sagen, dass Angela Merkel so wahrscheinlich eine der größten Unglücke ist, die Deutschland passiert ist seit ja in den letzten 70 Jahren, weil was danach kam, war auch nicht gut und es war eigentlich so der Klassiker. Wir hatten halt ein Problem, es lief halt gut. Und wenn es gut läuft, dann werden natürlich viele Sachen übertüncht. Beziehungsweise, was das Problem ist, wenn es gut läuft, sind die Leute noch weniger zur Veränderung bereit, weil es gibt ja gar keinen Druck. Und im Endeffekt sind solche Veränderungen, man sieht es ja auch sehr schön, Milei, Musk, Milei, Trump, wie auch immer. Argentinien lag am Boden. Da gibt's, also du hast eine Inflation von 200-300%. Da gibt's im Endeffekt keine Ausreden mehr. Machst du es in einem Land wie den USA jetzt, wo es relativ gut läuft, die haben auch genug Probleme. Trotzdem, da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass die Wirtschaft am Boden liegt, dass es super schlecht läuft. Änderst du dann was? Schon viel, viel schwieriger. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und da sind wir natürlich jetzt immer noch an einem Punkt, dass es uns viel zu gut geht, dass jetzt die Leute bereit wären, wirklich Veränderungen hinzunehmen. Also da wird man sich im Zweifel immer die Mehrheit, ob es jetzt 50, 60, 70 oder 80% sind, wird sich die Mehrheit immer für kein Risiko, was vielleicht dann am Ende das Größte ist, entscheiden oder wenig Veränderung. Das ist ganz, ganz klar. Jetzt ist natürlich immer die Frage, in welchem Camp ist man? Wünscht man sich quasi dieses vor die Wand fahren, dass sich was ändert? Oder wünscht man sich dieses, na, wir machen weiter so und hoffen, dass es irgendwann besser wird?
Nee, es gibt beides, ein drittes schwierig. Camp. Es gibt ein drittes Camp. Die Probleme sehen und einfach unangenehm sein und ansprechen.
Ja, ja, dafür sind wir ja da.
Und ich glaube, schon lange heute den Talk fabriziert.
Ich glaube, ich habe alles. Toll.
Ich glaube, am Ende des Tages, ich bin da vielleicht ein bisschen drastischer als du, das kann sein. Was ich aber einfach sehe, ist, dass als Unternehmer, wie du es gesagt hast, wenn wir versuchen, Lösungen zu finden, dann sehe ich in diesem System keine Lösung mehr, dass es besser wird. Sei es eine neue Partei, die hinzukommt, sei es sonst was. Und wir müssen uns einfach grundsätzlich Gedanken machen, ob dieses politische System noch das Richtige für uns ist.
Aber was macht dich so sicher, dass bei einer direkten Demokratie, also wenn die Leute quasi, sag mal, die Leute wählen, ich sag's jetzt mal einfach, Mist. Warum sollen sie bei einer direkten Demokratie dann keinen Mist wählen?
Die Leute wählen keinen Mist. Mist ist das, was aus den Stimmen veranstaltet wird. Das ist ja der Punkt.
Naja, aber sagen wir mal, die Steuern sollen gesenkt werden. Also ich wäre mir nicht sicher, dass es da eine Mehrheit gibt, sage ich dir ganz ehrlich.
Es wird niemals eine Abstimmung geben, die Steuern sollen gesenkt werden. Das muss schon konkreter sein.
Ja, oder zum Beispiel, sag mal, Vermögensteuer, höhere Unternehmenssteuern. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da eine Mehrheit dazu...
Oder das könntest du dir vorstellen, das weißt du nicht und eine Demokratie
muss... Ja, aber du weißt es ja auch nicht.
Das
kann ja auch nach hinten losgehen.
Ja, richtig.
Zum Glück. Du hast ja keine Garantie, dass es bessere Ergebnisse gibt.
Zum Glück. Weil eine Demokratie muss wehtun.
Aber jetzt tut es auch weh und jetzt, also du würdest es dann akzeptieren.
Nein, es wäre aber dann fair.
Aber dann wäre das Ergebnis doch genauso beschissen.
Nein. Warum? Es wäre jetzt fair.
Also ein Land, das schrumpft, das Wohlstand verliert, ist und wenn es bei einer direkten Demokratie gut und bei einer...
Nein, stopp. Also...
Dann würde ich erst recht gehen, weil dann würde ich mir ja noch mehr Sorgen machen.
Erstmal gehst du davon aus, dass Abstimmung in einer direkten Demokratie immer jetzt nachteilig dir...
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es kann sein. Ich habe nur gesagt, du kannst ja nicht... Nein, jetzt drehst du mir das Wort um. Ich habe nur gesagt, du kannst nicht davon ausgehen, dass in der direkten Demokratie alle so abstimmen würden, wie es dir passt.
Ja, zum Glück. Das ist ja Demokratie.
Ja, aber dann frage ich dich, was wäre, wenn es so wäre, was wäre dann anders als jetzt?
Ich hätte Einfluss. Meine Stimme hätte ernsthaft einen Einfluss.
Ja, aber das Ergebnis wäre das. Nein, dann wärst du doch genauso frustriert.
Wenn es schief läuft. Aber ich hätte einen Einfluss. Aber Mario, ich hätte einen Einfluss. Ich könnte partizipieren. Aber das kann ich ja jetzt nicht.
Aber du würdest doch niemals. Aber gut, vielleicht wär's dann. Du hast recht. Vielleicht wär's dann gut, weil dann würden sich vielleicht Demokratien mehr zusammenfinden, wie es ihnen passt. Du würdest doch. Also ich würde. Wenn ich setzen wir mal voraus, direkte Demokratie. Und es würde quasi, sag mal, es gibt 20 Abstimmungen und eigentlich bin ich mit allen unzufrieden. Dann würde ich viel schneller sagen, ich gehe, weil dann gerade weil der Einfluss direkt ist,
ja, okay.
Dann wäre ich ja noch unzufriedener.
Ja, dann geh.
Ja.
Dann geh.
Ja, aber würdest du auch machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du 20 Abstimmungen, wo du bei jeder sagst, das gibt's doch nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass 20 Abstimmungen alle gegen mich laufen.
Ja, aber das ist jetzt auch wieder eine Annahme. Ich sage ja nur, wenn.
Dann kann ich meine Konsequenzen draus ziehen.
Ja, genau. Aber ich glaube, es wäre gut, da bin ich bei dir, ich glaube, es wäre gut, weil man dann, weißt du, dann gäbe es keine Ausreden mehr. So nach dem Motto, naja, das ist ja alles indirekt und das ist ja alles irgendwie. Ich glaube, es würde vielen Leuten die Entscheidung abnehmen, weil dann würde man sagen, okay, die Leute wollen es wirklich so. Weißt du, was ich meine? Dann wäre es nicht, dass man sagt, naja, die Parteien machen einen Scheiß, sondern dann hätte man quasi schwarz auf weiß, okay, die Leute wollen es so.
Ja.
Dann gäbe es ja kein Diskutieren mehr, weil es wäre eine Abstimmung.
Ja.
Dann gäbe es kein mehr, ja, okay, aber wenn jetzt die Brandmauer nicht wäre oder wenn die CDU sich nicht so dumm anstellen würde oder wenn, keine Ahnung was, sondern dann gäbe es eine Entscheidung und dann muss ich damit leben und dann, glaube ich, gäbe es auch kein Lamentieren mehr. Weißt du, was ich meine?
Das muss ich. Gibt
es dann vielleicht eine neue Partei?
Diesen Schmerz würde ich liebend gerne in einer echten Demokratie erleiden. Das sage ich dir ehrlich.
Ja, das ist ja gut.
Weil das, was wir erleben, ist eine Herrschaft der Bürokratie. Wir haben noch die Dogmen einer Demokratie, Wahlen und sonst was, aber das, was herrscht, ist nicht das Volk, das ist die Bürokratie in Deutschland. Und das möchte ich nicht. Dann lieber das Volk. Und wenn dann Entscheidungen gegen mich fallen, gegen meine persönlichen Präferenzen, so be it. Das ist in Ordnung für mich. Das möchte ich.
Na, mal schauen, ob das kommt.
Ich glaube nicht. Das war ja der Anfang, ne? Das ist irgendwie so eine Lebensaufgabe, ohne dass ich sie wahrnehmen möchte oder sie jemals ausgesucht habe. Man muss nur einmal, ich sage nicht, dass die Schweiz das gelobte Land ist und hier und da, aber das klappt schon echt gut in der Schweiz.
Weißt du, eine Sache noch dazu, was ich irre finde, das finde ich das Allerirrste und das finde ich, das wäre fast schon, finde ich, ein Fall fürs Verfassungsgericht oder was weiß ich, wer da zuständig ist. Jetzt schauen wir uns mal diese Koalitionsverhandlungen an.
Mhm.
Die zwei Parteien verhandeln. Jetzt können wir bis dahin alles kritisieren. Okay, aber gut, die Parteien sind gewählt und verhandeln und einigen sich. Die können sich ja einigen, worauf sie wollen. Aber dann stimmen die Mitglieder der SPD darüber ab. Und das finde ich einen bodenlosen Skandal. Weil, also ich habe Parteien und die werden gewählt. Und dann quasi stimmen die, also dann haben die quasi nochmal ein extra Demokratierecht. Das ist doch, was hat das noch mit Demokratie zu tun? Weil das wäre jetzt genauso, wenn wir sagen, ja okay, die Koalition hat sich jetzt geeinigt und jetzt dürfen die Mitglieder vom FC Bayern nochmal drüber abstimmen, ob der Koalitionsvertrag, also das ist natürlich jetzt überzogen und schwachsinnig, aber was soll das? Also, das ist doch irre.
Schauen wir mal, was die nächsten Wochen kommen.
Ja, aber findest du das nicht pervers? Also was soll das?
Es ist alles pervers.
Ja, aber das ist ja de facto, weil das hat ja, welche Legitimierung hat das? Also das hat ja wirklich, das ist ja in keiner Weise irgendwie rechtens. Weil, was soll das? Also, das ist ja verrückt. Also die zwei Parteien könnten ja dann auch hin und dann könnte die CDU wieder sagen, ja gut, wir stimmen jetzt auch nochmal ab. Also das ist doch... Also, und ich finde das auch spieltheoretisch wiederum pervers, weil das ist ja ein Druckmittel, dann kann ich sagen, ja, wir müssen jetzt das SPD-Programm zu 100% umsetzen, weil sonst stimmen ja unsere Mitglieder nicht ab. Also, was ist das bitte? Also, das finde ich, darüber regt sich irgendwie gar niemand auf.
Mhm.
Das finde ich, das ist wirklich die Perversion auf dem Gipfel.
Ja.
Weil, also, im Endeffekt wird dieses Land einfach von den die SPD-Mitglieder dürfen quasi entscheiden, so was gemacht wird. 16% Partei, die der größte Wahlverlierer ist.
Puh,
ja, okay.
Ja.
Das ist pervers.
Das ist die beste Demokratie, die wir jemals hatten.
Ja. Wir dürfen uns mit den SPD-Mitgliedern nicht verscherzen, sonst wird er nochmal nachverhandelt.
Nein. Ist doch gut. Guck, ist doch gut. Hat einen guten Talk. Offen diskutiert, offenes Visier. Dann schauen wir mal.
Ja, aber so muss das ja sein. Also wie gesagt, das fehlt ja auch. Also es gibt ja irgendwie leider viel zu wenig Diskussion. Und ja, wir hoffen, dass wir ein bisschen beitragen können, Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Gerne kommentieren. Ich glaube, da haben wir
noch irgendwas vergessen.
Ich glaube nicht. Die Frage der Woche, die findet ihr dann bei Instagram.
Ja.
Da könnt ihr dann, das wird wahrscheinlich immer so Mittwoch rum, Mitte der Woche sein, dass ihr eine Frage, ach so, haben wir überhaupt gesagt, wie es ausging? 50-50.
50-50.
Ja, ja. Das haben wir, glaube ich, vergessen, oder?
Ja.
Es war wirklich tatsächlich 50-50. Ja, das sieht man mal, wie das, hätte ich nicht gedacht.
Ich gedacht, es wird klarer ausfallen. Naja, auf jeden Fall, wir freuen uns und sind gespannt. Gern Kanal abonnieren und lasst uns einen Daumen nach oben da. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.